ein neues Menschenkind in Erfurt. Die Rede ist von Barbara Kenneweg. Seit Oktober ist sie in Erfurt. Sie ist Autorin, sie ist Theaterregisseurin. Also sie macht die Dinge, die sterben. Also Theater, Bücher und Radio. Alles eigentlich tote Medien, oder? Guten Morgen, Barbara.
Guten Morgen, welch eine Begrüßung. Schön, dass ich hier bin.
Ja, ich finde es ja ganz wunderbar, dass du hier bist, aber ich frage mich manchmal, ist Radio tot, das reine Medium, wo man nur hört und dann Gerät, was eine Massenverbreitung bringt, Theater, das ist ja auch noch nur noch für eine Elite und diese Sache hier mit diesem Buch hier, also hier, ich habe es ja tatsächlich, das riecht so ein bisschen noch nach Druckerschwärze, was du geschrieben hast, ist ja eigentlich auch ein Medium für eine Elite und eigentlich tot, oder? Magst du tote Dinge?
Überhaupt nicht, aber ich glaube, was das Radio zum Beispiel betrifft, da muss man unterscheiden. Ich glaube, das Medium Akustik, also dass man Sprache hört, dass man vielleicht auch ganz neue Formen von Sprache und akustischer Gestaltung, Musik hört, das ist absolut im Kommen. Also die jüngere Generation läuft nur noch mit Kopfhörern rum. Und die Hörbücher gibt es, man lässt sich also Dinge vorlesen. Ich glaube, dass wir alle sehr viel akustischer werden. Freunde schicken mir Sprachnachrichten, statt irgendwas zu schreiben. Also ich glaube, dass da gar nichts tot ist, sondern dass wir vielmehr in einem Umbruch uns befinden, von dem noch keiner so genau weiß, wo das denn nun eigentlich hinläuft. Aber ich glaube überhaupt gar nicht, dass da nur etwas schwindet, sondern ich glaube, dass ganz viel entsteht.
Den Eindruck habe ich auch, dass es audiophiler geworden ist. Die Leute können sich viel besser auch darstellen und sprechen, wo ich sage, auf den Punkt sprechen, die akzentuiert in ihre Geräte rein, tschak, erzählen eine Geschichte, wo ich immer denke, Anruf beantworte, um Gottes Willen, was sage ich jetzt? Und so, das ist auch mein Eindruck. Das ist ja eigentlich ein Gewinn, oder?
Ich finde, das ist absolut ein Gewinn. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit, da gab es ja die Kassettenrekorder. Mhm. Und es war für uns alle ein Albtraum, uns selber aufzunehmen und dann die eigene Stimme zu hören. Das fanden wir ganz schrecklich, denn man hört sich selbst ja immer ein bisschen anders, weil das im Kopf schwingt. Und wenn das dann aufgenommen wird und man es von außen hört, dann ist man ganz erschrocken, wie die eigene Stimme klingt, wenn man das zum ersten Mal hört. Heute ist das für Menschen vollkommen normal, die eigene Stimme auf irgendeinem Medium zu hören. Ich glaube, dass wir sogar ein bisschen in Gefahr liefen durch die Verschriftlichung, auch in der Schule, dass Kinder gar nicht so viel früher reden durften, sondern eigentlich immer so schreiben mussten, Diktate, Aufsätze. Und im Unterricht wurde, so wie ich das kenne, gar nicht so viel gesprochen. Damals gab es auch nicht die Vorträge oder die Präsentationen, die Schüler ja heute schon in der Grundschule machen, was ich auch ganz prima finde.
Gefahr liefen, sagst du. Das heißt, es ist jetzt ein Umbruch, dass sich das gewandelt hat, ein Kulturwandel vom Verschriftlichten, von der richtigen Rechtschreibung, von der Art und Weise, wie ich mich schriftlich darstelle. Zudem, Sprache ist ja viel, also gesprochene Sprache, wie ich finde, ist ja viel reicher. Da kann ich ja viel mehr ausdrücken. Und das ist ja ungleich schwerer, in einem Buch was auszudrücken, obwohl dir das jetzt zum Beispiel auch gut gelungen ist. Aber oder kann man sich darauf einigen, dass es anders ist?
Ich glaube, es ist einfach ganz anders. Also ich persönlich komme ja von der Bühne her, also ich habe schon sehr, sehr früh geschrieben. Ich habe unglaublich viel gelesen als Kind und als Jugendliche. Also ich habe sicherlich zum verschriftlichten Wort eine ganz enge Beziehung und definiere mich wahrscheinlich darüber. Aber dann habe ich ja nun eine Theaterausbildung gemacht und sehr stark mich mit dem gesprochenen Wort auseinandergesetzt. Und das ist eben was ganz anderes. Ich war mal nach dem Studium ein halbes Jahr in Westafrika und da gibt es eine, ja, Theaterform ist nicht so ganz richtig. Es ist eigentlich eher so eine Art afrikanischer Barde. Das ist aber in dem Fall eine Frau, eine Griot. Und die ist eine Performerin. Die weiß alles, die kann alles erzählen, die kennt alle Familiengeschichten. Diese Griots werden besonders bestellt zu Familienfeiern als Unterhaltung, aber es ist auch eine Form der mündlichen Geschichtsübertragung, dass eben die Familiengeschichten und die Zusammenhänge, dass das alles nicht vergessen wird. Und diese Erzählerinnen oder Performerinnen haben eine unglaubliche Macht in der Gesellschaft, denn sie stehen dann da und erzählen der Festgesellschaft oder dem ganzen Dorf oder dem ganzen Stadtviertel, was eigentlich Sache ist. Und ich bin dort mal mit einem ganz alten, sehr würdigen, ehemaligen Ballettmeister durch die Straße gegangen, der sah bei einer Familienfeier so eine Dame, eine Griot, die da gerade performte. Dieser würdige alte Herr versteckte sich hinter mir und zog mich um die Ecke in die nächste Gasse rein. Der hatte Panik, weil er auf keinen Fall von dieser Dame gesehen werden wollte, weil die also so eine Macht hat und weil die ihn mit Sicherheit vollkommen durch den Kakao gezogen hätte. Der hatte so häusliche Probleme mit seinen zwei Ehefrauen, die sich um sein Geld gekloppt haben. Also das war alles etwas kompliziert und da wollte er auf keinen Fall in die Fänge dieser Frau geraten. Das nur noch mal zur Macht des Mündlichen, zur Macht des gesprochenen Wortes. Ich erlebe das auf der Bühne eben auch immer wieder. Ich liebe das gesprochene Wort, deswegen führe ich auch so gern Regie. Ich liebe den Klang der menschlichen Stimme. Und wir sind ja jetzt seit relativ kurzer Zeit eigentlich erst, ich weiß gar nicht genau wie lange, etwas über 100 Jahre, in der Lage, die menschliche Stimme zu konservieren. Also wir können jetzt Stimmen hören, die vor 100 Jahren gesprochen haben.
Ein relativ kurzer Zeitraum im menschlichen Dasein eigentlich.
Ein ganz kurzer Zeitraum, ja. Und was sich eben auch verändert hat, ist, dass es früher ja ganz kompliziert war. Da hatte man diese Magnetophone und weiß der Himmel was. Und heute kann jeder mit seinem Handy eben mal eine Stimme aufnehmen. Gut, wir wissen noch nicht genau, wie man das konservieren kann und wie lange das alles hält. Und die Einsen und Nullen lösen sich auch irgendwann auf. Aber ja, das entwickelt sich alles weiter und wir wissen gar nicht recht, wohin das geht. Wie gesagt, heute sprechen Leute Dinge einfach ein. Früher hat man sie in Stein gemeißelt.
Die terrestrischen Wellen, die wir jetzt gerade aussenden, die sind für die Ewigkeit übrigens. Also das, was wir jetzt gerade, das wird ja gerade gesendet, im Moment leicht verzögert und dann geht das ja in das Weltall und das ist ja dann nicht weg. Es wird nur weiter gesendet. Das ist schon auch noch da. Ist auch faktisch konserviert. Obwohl es so flüchtig ist, dieses Radio, dieses FM, diese Frequenzmodulation oder Audio, was wir machen, das ist ja alles für den Moment und dann ist es weg. Es ist ähnlich wie Theater, nur ohne Publikum. Eigenartiges Medium, oder?
Sehr eigenartig, aber wer weiß, wer da im Weltall sitzt und zuhört. Das wissen wir auch nicht.
Wer ist diese Barbara Kenneweg? Das ist jetzt, wir haben jetzt schon durch deine Selbstvorstellung schon ein bisschen was erfahren, aber dich kennenzulernen ist ja wahrscheinlich schwierig, weil du schon so schwer zu greifen bist. Also was du bist. Also man könnte jetzt sagen, wenn du dich selbst vorstellst, würdest du sagen, Barbara Kenneweg schloss die Schule als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes am United World College in Singapur ab, um anschließend in Nordirland Theatrical and Media Studies in Deutschland Theaterregie zu studieren und so weiter. Sie arbeitete als freie Autorin und Regisseurin zunächst für die Bühne, seit 2006 schwerpunktmäßig für den Rundfunk und schreibt außerdem Prosa. Es entstanden Theaterstücke, Features, Hörspiele, Libretti und Live-Hörspiele, sowie Erzählungen und ein Roman. Der Roman heißt Haus für eine Person. Barbara Kenneweg war Mitorganisatorin des Festivals Erster Berliner Surreale und realisierte in diversen Projekten immer wieder spartenübergreifend Zusammenarbeiten mit bildenden Künstlerinnen und Komponistinnen und so weiter. Jetzt könnte ich noch ewig weitermachen. Allein diese Vorstellung, da geht es um ein aktuelles Projekt, was du vielleicht in Erfurt machen wirst, das ist ja Wahnsinn. Und wenn ich mir dann anschaue, wo du überall warst, bist du auf der Suche, auf der Flucht oder was treibt dich raus? Raus aus, wo immer du auch herkommst?
Das ist eine interessante Frage. Biografisch beantwortet, glaube ich, dass es sich zunächst um Flucht handelte. Natürlich Flucht auch kombiniert mit Sehnsucht, das heißt der Suche nach etwas. Inzwischen ist es, glaube ich, eine nicht zu bezwingende Neugier, mit der ich selber manchmal kämpfe und sage, komm, jetzt werd mal ein bisschen ruhiger und jetzt mach mal ein Jahr hier, keine großen Reisen, bleib mal da. Das ist fast eine Aufgabe. Aber ich interessiere mich einfach fast ein bisschen zwanghaft für die Fremde.
Das Letzte, was du gemacht hast, waren ja Reportagen. Im Senegal warst du und das waren die beiden aktuellen Dinge, die dann auch in, wie nennt man das, Feature-Hörstücke gemündet sind. Wie nennst du die Arbeiten, die du da machst, wenn also du auf Reisen warst?
Offiziell heißt das Features. Das ist ein ziemlich luxuriöses, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, Format, weil man dort klassischerweise 55 Minuten Zeit hat, ein Thema zu bearbeiten, und zwar in sehr persönlicher Art und Weise. Also es unterscheidet sich insofern eigentlich von der Reportage. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie im Film, der Autorendokumentarfilm, sage ich mal. Es wird leider eingespart und es gibt immer weniger solche Sendeplätze und die werden auch ein bisschen formatiert und standardisiert.
Also stirbt's
doch. Schade. Ich glaube, dass wir sehr kämpfen müssen, um die Nischen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu erhalten. Da gibt es Initiativen, aber der kleine Kreis der Fans und Autoren und Redakteure, die das vielleicht wirklich pflegen, ist natürlich relativ machtlos gegen die große Politik. Also da ist zu befürchten, dass viel schwindet. Ich glaube aber andererseits, dass durch die Digitalisierung der Medien, durch die Verfügbarkeit, dadurch, dass man es auch viel später noch hören kann, dass sich diese ganze Welt so ändern wird, dass auch neue Formen entstehen.
Ich habe gesucht, aber dieses Feature von der Hausmark zur Bergführerin und Langtang erfindet sich neu, ein Tal in Nepal nach dem großen Beben, habe ich jetzt gar nicht unbedingt gefunden. Bist du für zur Verfügung stellen deiner Arbeiten oder sagst du, das ist gesendet im Radio und ist dann weg?
Das ist letztendlich, so traurig, das ist auch eine finanzielle Frage. Also früher haben wir als Autoren ein bestimmtes Honorar bekommen und dann, wenn das wiederholt wurde von einem anderen Sender, ein Wiederholungshonorar. Ja. Nur so kann man halbwegs, wenn man sparsam ist, davon leben. Also reich wird man
als,
ja sowieso.
Als Radiofrau, oder?
Ja, als Feature- und Hörspielautor. Das heißt, wir hängen alle sehr von diesen Wiederholungshonoraren ab. Aha. Durch die Digitalisierung und dadurch, dass es lange online ist, droht natürlich das zu geschehen, dass es einfach nicht wiederholt wird, weil es ist ja online verfügbar und abrufbar. Und im Moment ist es sicherlich eine Übergangszeit. Wir bekommen ein Mini-Honorar mehr dafür, dass es ein Jahr lang verfügbar ist, online. Und wenn das aber bedeuten würde, dass wir keine Wiederholungshonorare bekommen, wird diese Kunst aussterben oder sie wird um einiges an Qualität verlieren, weil wir einfach die Arbeit auf dem Niveau nicht mehr machen.
Du sagst, es ist eine Kunst, also eine Radiokunst. Du verbindest es ja, also ich finde ja perfekt eigentlich. Du fährst nach Nepal, lernst dort Land und Leute kennen und ich habe das Gefühl, dass du dich auch für Gesellschaftsmodelle und wie Menschen zusammenleben interessierst, ja. Und dann kannst du ein Feature draus machen, hast was für dich, wie ein Album deiner Reise und kriegst noch Geld dafür. Also perfekter geht's doch nicht, oder?
Es ist ein Traum. Das einzige Problem ist, dass das Geld so wenig ist, dass halt, wenn du die Reisekosten abziehst und all das, nicht so schrecklich viel übrig bleibt. Also man muss halt sehr schauen. Gerade diese Reisefeatures sind nicht besonders lukrativ. Man muss dann halt wirklich versuchen, irgendwie im Budget zu bleiben oder eben doch eine Wiederholung zu bekommen oder dass ein anderer Sender es übernimmt. Also es ist nicht so einfach, aber es ist wunderschön. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das machen kann.
Du hast mal über deine Arbeit geschrieben, so sinngemäß die Arbeit. Ich halte, das ist die Membran meiner Seele und da halte ich irgendwie das mein Empfinden hin und das ist dann die Empfindung und die Fähigkeit und das mündet in Sprache und dann geht's ins Mikro rein irgendwie so sinngemäß und das ist dann Arbeit und eigentlich fühlt sich's gar nicht für Arbeit an. Man darf es nur nicht verunmöglichen, dann ist es eigentlich, was ist es dann? Das Konzept Arbeit, das ist das, was du tust.
Ja, also da muss ich wirklich sagen, befinde ich mich im Grunde genommen in einer unglaublich privilegierten Lage. Oder ich habe mir das einfach so ausgesucht, natürlich auch über große Schwierigkeiten hinweg, dass meine Arbeit eigentlich fast gleichbedeutend ist mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung und dem, was mich am meisten interessiert am Leben. Also ich mache das, was ich als Mensch herausfinden will über das Leben, über die Welt, wie sie funktioniert, zu meiner Arbeit.
Das ist ja extrem privilegiert. Und wenn ich in Part aus in dem Buch, was beim Debütroman, da ist ja die Rosa Lux, ist die Figur, ich nenne sie mal Rosi, schöner Name, und sie schreibt dann auch von dem Privilegiertsein. Könntest du mir das lesen? Wäre das denkbar?
Dass ja.
Also ja. Diesen Part, was habe ich persönlich aus Macht und Wohlstand bis vorangebracht? Könntest du das, wäre mir eine persönliche Freude, wenn du das lesen könntest aus dem Roman Haus für eine Person.
Was habe ich persönlich aus Macht und Wohlstand dieses Landes, aus Denken und Wirken meiner Vorgänger, aus meinem Wissen, meiner Bildung gemacht? Ich habe profitiert. Nahrung, Kleidung, sogar Reisen waren selbstverständlich. Ich habe Geschmack ausgebildet, kann ein schönes Haus von einem hässlichen unterscheiden, anspruchsvolle Musik von sentimentaler. Ich erkenne eine gotische Kirche und eine romanische und eine barocke. Das Maß der Statuen von Michelangelo rührt mich zu Tränen und ein schöner Mantel von Gucci gefällt mir besser als Billigklamotten aus Bangladesch. Und ich habe mir Gedanken gemacht, viele Gedanken. Getan habe ich praktisch nichts. Beinahe muss man sich fragen, ob meine Bildung mich eher gelähmt hat als vorangebracht.
Vielen, vielen Dank, Barbara. Das war aus deinem aktuellen Buch, das hast du vor 2 Jahren geschrieben. Haus für eine Person, hochgelobt. War das jetzt ein Ausflug ins Autorinnenschaft oder schreibst du weiter?
Nein, ich schreibe auf jeden Fall weiter. Das war eigentlich schon lange auch im Grunde genommen meine allerengste Kernbeschäftigung. Also das wird sicherlich mich auch weiter begleiten. Aber je älter man wird, desto mehr breitet man sich ja irgendwie aus und entwickelt alle möglichen Nebenzweige, wie so ein Fluss, der immer mehr kleine Adern entwickelt. Und für mich ist das Romanschreiben ganz, ganz wichtig und ganz zentral. Ich habe meinen neuen Roman jetzt ungefähr zur Hälfte oder zu 2/3 beendet. Also bin eigentlich schon noch mittendrin. Und pflege aber eben parallel die einerseits die Radiokunst und andererseits möchte ich gerade weiter ausbauen dieses Thema Live-Hörspiel, also akustische Kunst nicht aufgenommen, sondern live vor Publikum.
Dürfen wir die Projektideen schon verraten oder ist es noch ein Geheimnis, was du möglicherweise machen möchtest?
Ich glaube, im Groben können wir das mal umreißen und ankündigen.
Also die Idee ist, dass du Oralkultur, Live-Hörspiele im weitesten Sinne und das jetzt in Erfurt auch stattfinden lassen möchtest. Also man könnte sagen Hörkunst, nicht klassisches Hörspiel, sondern eigentlich Hörkunst. Das, was wir eingangs besprochen haben, das Auditive, das, was audiomäßig stattfindet, dass diese Oralkultur, so ein Hörsalon, möchtest du in Erfurt temporär etablieren?
Genau, also erstmal ist das geplant für ein Jahr, für 2020. Und es geht dabei nicht nur um Live-Sachen, sondern auch um Hörstücke, die eventuell sogar im Radio bereits gelaufen sind. Es wird also ein Mix werden. Es geht um akustische Kunst im ziemlich umfassenden Sinn. Und dieser Live-Anteil interessiert mich besonders auch deswegen, weil ich glaube, das ist eine Form, die viel leichter herzustellen ist, also eine geringere Hemmschwelle hat als zum Beispiel das Theater. Mhm. Es gibt nun auch Improvisationstheater oder Kabarett. Das sind auch Formen, die können sehr schnell reagieren auf aktuelle Geschehnisse, auf Stimmungen. Und das finde ich ganz toll an diesen Formen. Theater ist sehr sperrig. Man hat möglicherweise ein Stück. Mhm. Man hat Schauspieler mit ihren Psychen, muss man das ja sagen.
Da höre ich aber einiges. Da gibt es ja Schauspieler, ist schon klar.
Viel erlebt. Dann gibt es den Regisseur, der ist auch nicht ganz ohne.
Ja, ja, oder die Regisseurin. Du hast Regie geführt, auch bei wie vielen Stücken? Oder?
Ach, das habe ich nicht gezählt.
Aber schon, du warst schon, das war nicht nur ein Ausflug, du warst also tatsächlich eine Theaterregisseurin. Oder bist du eigentlich auch noch? Man kann ja sagen, du legst das ja nicht ab, dieses Ding, diese Rolle.
Genau, ich lege es nicht ab. Ich habe es lange nicht mehr gemacht oder nur eben in viel kleinerer Form, in viel kleinerer, flexiblerer Form. Also zum Beispiel als Live-Hörstück oder natürlich für Hörspiele. Da führe ich auch Regie mit Schauspielern. Ich arbeite sehr gerne mit Schauspielern und Schauspielerinnen, aber ich habe schon oft erlebt, wie sehr diese Bühnensituation durch die Komplexität eigentlich dann im Endeffekt an Kraft einbüßt. Manchmal gelingt es und es ist fantastisch, aber es ist eine ziemlich aufwendige und sperrige Form, auch weil so viele Gewerke zusammenkommen, so viele Menschen zusammenwirken müssen.
Auch teuer, ne? Also sei denn kleine Gruppen Selbstausbeutung, das kommt denen dann auch teuer zu stehen, weil sie sich fertig machen und kaputt.
Auch das habe ich natürlich oftmals erlebt oder selber praktiziert. Und ich glaube, auch wenn ich mir angucke, was jetzt so passiert, gerade auch bei jungen Menschen, aber nicht nur, so diese One-Man-Shows oder One-Woman-Shows, dass Leute einfach auch sich selber Ausdruck verleihen, ihren eigenen Ideen, Meinungen, Erlebnissen. Ich finde ja auch Slam-Poetry durchaus interessant, ist halt nicht alles auf dem gleichen Qualitätsniveau, aber ich finde das eine ganz tolle Form.
Wer jetzt sagt, was hat die denn alles gemacht? Ich komm gar nicht mehr mit. Es gibt natürlich eine Seite, du hast eine barbara-kenneweg.de. Es sind vergangene Lesungen, aber Dinge, die du getan hast, Texte von dir, dein Lebenslauf. Lebenslauf klingt irgendwie, als ob das ein Lauf ist, ne? Also Vita, das ist Spiel. Bei dir war das kein Lauf. Was war denn das bei dir? Ein Fluss, Delta oder ein Wasser? Was ist dein Lebenslauf?
Eine lange Wanderung mit Jogging-Partien, würde ich sagen.
Also Joggen ist so schnell laufen.
Ja.
Machst du Sport?
Nur hin und wieder. Also Sport per se interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn ich beispielsweise in den Bergen bin, dann laufe ich unheimlich gern. Ich bin früher geklettert, habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich mache Yoga, weil es gleichzeitig auch ja eine mentale Übung ist. Also das Körperliche ist eigentlich sehr, sehr wichtig, finde ich, für mich, um intellektuell und kreativ zu arbeiten. Wenn es mir körperlich nicht gut geht, fällt mir das ganz schwer, gut mental zu arbeiten.
Ist der Ort auch wichtig für dich, wenn du als Theaterregisseurin, als Autorin, Radio, also du bist ja im kreativen Bereich unterwegs, spielt der Ort, wo du dich aufhältst, eine Rolle?
Der spielt eine sehr große Rolle und ich bin ganz gespannt, wie das jetzt in Erfurt sein wird. In Berlin habe ich in einer ganz interessanten Gegend gewohnt. Ich habe sehr schön gewohnt, ich hatte einen kleinen Garten und es war sehr grün und so. Aber das Drumherum war ziemlich hässlich und teilweise auch von sozialen Härten geprägt. Das war für mich nicht leicht, aber es war auch eine Inspiration zum ersten Buch. Ich war das dann irgendwann furchtbar leid, immer diese Reibung zu haben, immer diese Hässlichkeit, immer Leute zu sehen, die ziemlich am Rand sind. Ich finde es ganz wichtig, dass man die nicht vergisst. Ich will die auch sehen, aber es hat mich dann selber teilweise an den Rand gebracht. Also das war einer der Gründe, warum ich nach Erfurt gekommen bin, weil ich es hier sehr schön fand und diese Schönheit unheimlich genossen habe. Auch die Ruhe, die Harmonie, es ist ja unglaublich idyllisch. Und
naja,
ich bin auch gespannt, was das jetzt mit meiner Kreativität macht, wenn alles so hübsch ist.
Das könnte
so
alles einschläfern, alles komplett einschläfern.
Genau, ich werde jetzt vollkommen jeden kreativen Impuls verlieren.
Ja. Wenn man das sagen darf, du hast in Berlin gelebt, hast ja auch Kinder, bist in einer Beziehung und so weiter, die mussten die dann alle mit oder wie habt ihr das kollektiv entschieden? Mussten die dann alle Erfurt lieben oder wie lief das? Der Willensbildungsprozess in dem kleinen Gesellschaftsmodell Familie Kenneweg?
Ja, also es ist insofern etwas einfacher, dass meine Kinder, also ich habe drei Söhne, dass die schon etwas größer sind. Und ich hätte das mit kleinen Kindern, glaube ich, nicht gemacht. Einfach deswegen, weil ich selber eine sehr zerrissene Kindheit hatte, die von Umzügen geprägt war. Und dann auch später nochmal mit Wurzellosigkeit sehr stark konfrontiert wurde durch meine Collegezeit in Singapur, wo ich mit sehr vielen Menschen zusammen war, die wirklich gar keine Heimat hatten, also nicht mal mehr irgendwie eine Region oder ein paar Städte vielleicht, die man sagen könnte, ja, das ist alles so ein Stück zu Hause. Die hatten teilweise nicht mal eine Muttersprache. Und für mich war das deswegen ganz, ganz wichtig, meinen eigenen Kindern möglichst viel Kontinuität zu geben. Vielleicht habe ich sogar fast übertrieben. Ich habe da so Voll-Berliner großgezogen.
Voll-Berliner, ja. Okay.
Die Berlin sehr lieben und eigentlich...
Voll-Berliner, ist das jetzt wertfrei? Oder ich weiß, das kann ich gar nicht einordnen, was Voll-Berliner sind.
Also in Berlin ist das ja ganz kompliziert. Ich war über 20 Jahre in Berlin. Damit bin ich Berliner, aber kein echter Berliner, weil echter Berliner ist man nur, wenn man da geboren wurde.
Ja.
Meine Kinder sind also echte Berliner.
Ja.
Und Ur-Berliner ist man nur, wenn die Eltern auch schon aus Berlin stammen. Also das haben wir alle nicht geschafft.
Ah, verstehe. Aber das ist ja schon wieder diese Identitätskacke, wo man sagt, ach, das ist aber, wenn man es lustig nimmt, geht's noch, oder was?
Ja, also ich nehme das sehr lustig, weil ich das gar nicht so ernst nehmen kann, alles. Mir ist das auch ehrlich gesagt vollkommen egal, also ich werde in diesem Leben keinen Ort mehr finden, wo ich sage, damit identifiziere ich mich hundertprozentig und hier bin ich und ich bin jetzt Berliner oder Erfurter und das war's. Also so eine Art von Identität kann ich sowieso nicht annehmen. Ich suche einfach eine Basis, die für mich und meine Arbeit wirklich gut ist.
Und das könnte Erfurt sein. Seit Oktober probierst du das und das scheint ja erstmal ganz gut geklappt zu haben. Du beschäftigst dich in dem Buch und auch mit anderen Themen mit Gesellschaft, wie Menschen zusammenleben. Da vergleichst du, also nicht du, aber es ist ja die Rosa Lux, die Protagonistin, die ja schon, das sind ja auch schon deine Gedanken, die du sicher abstrahierst, wo es um Gesellschaftsmodelle geht. Du hast die Insekten ziehst du zu Rate, vergleichst die Ameisen, dann gibt es ja bestimmte Volksgruppen, die eben nicht so leben, wie wir es gewöhnt sind, in dieser ganz klassischen patriarchalen Form von Demokratie, Rechtsstaat und so weiter. Ist das Thema Gesellschaft und wie wir miteinander leben, auch Machtgefüge, also ein Hauptthema von dir?
Ja, mit Sicherheit. Also angefangen hat das eigentlich über kulturelle Differenzen. Ich bin ja sehr früh nach Ostasien gegangen. Also ich war 16, als ich nach Singapur zur Schule gegangen bin. Bewusst, ich habe mir das ausgesucht.
Allein
ich wurde da nicht hingeschickt.
Mit deinen Eltern?
Allein.
Mit 16 allein nach Singapur?
Genau, das war ein Stipendium und ich wollte unbedingt... Eigentlich wollte ich unbedingt nach Ostasien. Ich wollte damals Japanisch lernen, das hat dann nicht geklappt. Dann habe ich ein bisschen Chinesisch lernen können und war also so gesehen sehr, sehr glücklich, in diesem anderen Kulturraum zu sein. Und das hat mich sehr, sehr früh unsere eigene Kultur relativieren lassen. Also erstmal ganz wertfrei. Einfach diese Erfahrung, dass es auch ganz anders geht. Egal, ob das jetzt besser oder schlechter ist, das hat mich sehr geprägt. Und noch heute gucke ich unwahrscheinlich gern in andere Gesellschaften, auch als Inspiration für uns. Wie kann man es vielleicht besser machen? Also du sprachst gerade an das Thema Kleinfamilie. Das ist eigentlich etwas, was ich immer sehr kritisch gesehen habe, auch aufgrund meiner eigenen Biografie. Dann habe ich selber gelebt, bisschen auch als Mangel an, es hat sich einfach so ergeben, und andere Dinge haben sich nicht ergeben. Und ich persönlich bin damit sehr glücklich gefahren. Aber ich sehe natürlich um mich herum, wie Ehen bröckeln, wie Beziehungen bröckeln, wie viele Alleinerziehende es gibt. Und das ist ja überhaupt kein für die Zukunft wirklich tragfähiges Modell, meiner Ansicht nach.
Also die Idee der romantischen Liebe, der Ehe, der Zweierbeziehung mit diesen klassischen Sachen, kann man ja in Frage stellen zumindest, gibt es auch Alternativen oder ist das sozusagen Gott gegeben, wahrscheinlich von Gott schon gegeben, aber auf den muss man nicht immer hören. Also das heißt, wir sind noch gefangen in diesem Familien- und Gesellschaftsmodell und es ist schwer zu abstrahieren und sich was anderes vorzustellen?
Ja, du sagtest eben Gott, das ist interessant, weil wir ja in einem Kulturraum leben, wo diese mosaischen Religionen, also sowohl Islam als auch Judentum als auch Christentum, sind eben ganz patriarchale Religionen. Und Gott ist eben auch männlich, hat einen Sohn und der Heilige Geist wird ja sogar auch eher als etwas Männliches betrachtet, wenn überhaupt, also jedenfalls der Geist. Da ist nur Maria, die das ein bisschen ausgleicht, aber wahrscheinlich auch nicht gegen diese Dreiheit irgendwie mit entsprechender Kraft antreten kann, so sehe ich das. Und ich gucke gerne in Gesellschaften, wo es zum Beispiel Muttergottheiten gibt, wo die Erde oder das Universum als etwas Weibliches betrachtet wird. Das interessiert mich einfach, weil ich das persönlich, glaube ich, mehr so empfinde. Ich persönlich kann mehr mit einer Übermutter oder einer Muttergottheit oder irgendwie etwas Mütterlichem, aus dem wir alle kommen, was anfangen.
Kommen
als
wir ja auch alle, also aus dem Mutterleib.
Und Vater, einfach durch unsere Kultur assoziiere ich mit Vater doch sehr stark das Urteilende, der Richter, der da sitzt und sagt, was gut und böse ist. Und dagegen habe ich mich ja nun schon sehr früh gewehrt und bin da davon weggelaufen.
Bist du denn diese patriarchale, kolonialistische Gesellschaft, in der wir leben, von der wir irgendwie geprägt sind, bist du weggelaufen? Hast du denn andere Modelle oder andere Sachen gesehen, wo man sagt, da ist das andere nicht unbedingt Matriarchat, aber mal was noch überlebt hat auf dieser Erde?
Also in Singapur ganz sicher nicht, denn dort ist es ganz konfuzianistisch geprägt, also auch extrem patriarchalisch, das männliche Familienoberhaupt und so weiter. Im Moment befasse ich mich mit zwei Gesellschaften, die beide am Himalaya-Rand leben. Das sind die Mosur, einerseits, die leben ganz im Westen von China. Es ist ein bisschen umstritten, ob man die als matriarchalische Gesellschaft beschreiben kann. Auf jeden Fall sind sie matrilinear organisiert.
Was für ein Ding?
Matrilinear, das bedeutet ganz einfach, dass alle Menschen, die von der Mutter abstammen, im Haushalt der Mutter bleiben. Ja. Also alle Söhne, aber zum Beispiel auch der Bruder der Mutter lebt im gleichen Haushalt. Das ist dann oft auf verschiedene Häuser verteilt. Aber es leben sozusagen Frau und der Bruder, der älteste Bruder, mit allen Kindern der Frau zusammen. Oft auch noch die Schwestern der Frau. Also oft werden die Kinder der Schwestern als eigene Kinder betrachtet. Da wird gar nicht so unterschieden. Also da, das ist alles so ein bisschen eins. Und die Frauen haben mal wechselnde, mal auch sehr konstante Beziehungen zu Männern, die aber nicht durch eine Ehe in dem Sinne gefestigt sind. Das heißt, wenn es nicht mehr klappt, kann man das auch ganz einfach auflösen.
Also die Frau kann das dann auflösen und kann sagen so, oder beide?
Beide, also genau. Okay. Wer will, der Mann lebt ja auch nie im Haushalt der Frau, sondern im Haushalt seiner eigenen Mutter oder Schwestern. Und der Onkel übernimmt im Grunde genommen die Rolle des sozialen Vaters. Also diese Schwester-Bruder-Beziehung ist sehr wichtig, weil der Bruder sozusagen der soziale Vater der Kinder der Frau ist.
Ah, interessant, ja. Und, ich habe eine Idee, du fährst da mal hin und machst ein Radio-Feature drüber.
Ich denke drüber nach.
Wirklich?
Ja? Ich denke wirklich drüber nach. Es ist natürlich wiederum sehr aufwendig. Und bei den Mossur habe ich so ein bisschen Angst. Ich war schon mal dort in der Gegend, in Chengdu, was ja eine Riesenmetropole ist. Und schon dort habe ich kaum einen Menschen getroffen, der Englisch sprach. Mein Chinesisch ist nicht im Ansatz ausreichend, um Leute zu interviewen. Da kann ich nur ein paar Floskeln von mir geben. Das bedeutet, es könnte schwierig werden mit der Übersetzung. Aber ich bin an dem Thema dran und das Konzept Besucherehe, also der Mann besucht die Frau in ihrem eigenen Haushalt, wo sie mit ihren Kindern zusammenlebt, in einem stabilen sozialen Gefüge. Ich finde das wirklich interessant und frage mich, ob wir uns eine Scheibe davon abschneiden sollten für die Zukunft.
Wie tief sitzt das drin, dieses religiös geprägte, dieses patriarchale Gesellschaftsmodell, das, was wir ganz völlig klar, Mann, Frau, Kinder, Ehe, was auch immer. Und wenn jemand nicht in einer Beziehung ist, wird das als Makel angesehen, sagen, oh, du bist immer noch allein, du hast noch niemand gefunden, bist du in einer Beziehung drin, wird das ja, also Menschen, die sich entschieden haben, allein zu wohnen, werden nicht nur von den Eltern, auch vom Freunde. Ach so, und hast du jetzt jemand gefunden? Na, du musst aber langsam mal aufpassen, Torschlusspanikler. Also das ist ja so geprägt, diese Formen der partnerschaftlichen Beziehung und die dann auch gleich mit Wertzuschreibungen verbunden sind. Ist heftig, oder?
Das ist heftig. Ich war bei meiner letzten Radioproduktion beim NDR in Hamburg ein bisschen schockiert, weil die Person, mit der ich da im Studio zusammenarbeitete, noch mal deutlich jünger als ich, erzählte, dass in ihrem Bekanntenkreis, wahrscheinlich so Frauen um die 35, würde ich jetzt mal sagen, versuchen, so drückte sie sich aus, geheiratet zu werden. Da war ich erstmal sprachlos, weil ich dachte, die Zeiten sind doch vorbei.
Geheiratet, so voll mittelaltermäßig.
Ja, also ich dachte plötzlich, wir sind im viktorianischen England oder sowas, wo Frauen geheiratet werden müssen, weil sie sonst gar nichts machen können und keine Möglichkeiten haben. Aber ich glaube, darin spiegelt sich das große Dilemma, dass eben das Alleinerziehen wirklich keinen besonderen Spaß macht. Ich glaube, das Problem ist, dass wir ganz wenig Arten des Zusammenlebens kultiviert haben, jenseits der klassischen Familie.
Und wenn wird's dann sagen, ach, das ist so Hippie-Scheiß und so, das macht man mal in der Jugend. Also das heißt, die solidarische Wohnform oder andere Wohnformen, die eine andere Form von Gemeinschaft ausprobieren, werden immer als exotisch und als verrückter Hippie-Kram abgetan?
Genau. Also ich glaube, dass wenige Leute daran glauben. Dann denken die, ach ja, die probieren es jetzt mal aus und es geht 3 Jahre gut und dann fliegt sowieso alles auseinander. Und ich glaube, deswegen ist das auch so schwierig, für Menschen nicht in einer Partnerschaft zu sein, weil es so wenig Alternativen gibt, weil doch alle letztendlich nach der Partnerschaft und der Kleinfamilie streben. Das heißt, man kann sich auch schwer mit anderen Menschen zusammentun, die einfach was ganz anderes ausprobieren wollen.
Mhm. Du hast, oder die Rosi hat in ihrem, wenn sie ihre Gedanken schweifen lässt, sagt sie von, spricht sie von vererbten, eingebrannten Gedanken. Und ich frage mich ja manchmal, dass wir sind ja nie die Summe der einzelnen Teile und Erlebnisse. Das ist ja soziale Prägung, das Umwelt formt Menschen und so weiter. Aber wie viel ist an sozialen Verhalten tatsächlich vererbt? Glaubst du daran, dass Gedanken, Erlebnisse tatsächlich eingebrannt vererbt sind? Es gibt ja Forschungen, wo die sagen, wir erleben, wenn wir traumatische Erlebnisse haben, sind das Kriegserlebnisse von unserer Generation davor, die wir erleben. Also wir haben alle den Krieg noch erlebt durch die weiter vererbten Gedanken. Glaubst du an die vererbten, eingebrannten Gedanken?
Es ist eine Frage, die ich mir stelle. Ich glaube auf jeden Fall, ich bin ja kein Wissenschaftler, ich habe mich jetzt auch nicht en Detail damit befasst. Es gibt ja wirklich sehr ernsthafte Forschungen, die genau in die Richtung gehen. Dazu kann ich nicht wirklich im Detail was sagen. Ich lebe da eher aus der Erfahrung raus und habe zum Beispiel Eltern, die beide noch den Krieg miterlebt haben. Und ich habe einfach erfahren, wie sehr nicht nur ich selbst, sondern die ganze Familie noch von diesen Kriegs- und Fluchterfahrungen geprägt ist. Und ich habe das auch so empfunden in meiner eigenen Biografie, dass es für mich eine Aufgabe war und sogar noch weiterhin ist, diese Erfahrungen irgendwie aufzuarbeiten. Denn die Generation, die es wirklich erlebt hat, hatte wenig Zeit dazu oder hat sich die Zeit auch nicht so genommen, weil das Überleben so wichtig war und das irgendwie weitermachen und irgendwie wieder auf die Füße kommen.
Wie, unsere Generation muss die Kriegstrauma aufarbeiten jetzt, obwohl wir das selbst nicht erlebt haben eigentlich.
Ich glaube, dass das zumindest teilweise so ist, ja. Also manchmal ist ja zu beobachten, dass bei alten Menschen, die sich nie groß damit befasst haben und immer nur in der Gegenwart versucht haben, klarzukommen, dass bei denen das dann im Alter nochmal plötzlich auftritt, diese Kriegstraumata. Ich persönlich habe wirklich erlebt, dass ich beispielsweise in Träumen Sachen geträumt habe, die nicht wirklich so erklärbar sind, wo ich
die
manchmal
erlebt
dachte,
haben kannst und nicht unbedingt aus dem Film nur waren, oder?
Genau, die nicht aus dem Film waren, die auch von der Gefühlsintensität her so waren, dass man jetzt schwer sich vorstellen kann, es ist einfach nur irgendwie ausgedacht oder Verarbeitung von Dingen, die ich wirklich erlebt habe. Natürlich ist es auch eine Verarbeitung von allem, was man liest, von Dingen, mit denen man sich befasst hat. Aber ich glaube, das bekommt diese Gefühlskomponente dadurch, dass man mit Menschen sehr stark zu tun hatte, die eben solche Dinge wirklich noch miterlebt haben.
In dem Buch, in deinem Debütroman von Barbara Kennewick, Haus für eine Person, ist ja Tod, Krieg und natürlich das Leben, ich will jetzt nicht zu viel verraten, spielt ja eine große Rolle. Diese Kriegserlebnisse, das ist ja sehr, sehr eindrücklich, wo ich sage, meine Güte, hast du da mit Leuten aus Berlin gesprochen? Und also das ist ja, ich habe ja förmlich die Hitze gespürt und diese Kriegserlebnisse, obwohl das nur so ein kleiner Ausflug war.
Ja, ich habe einerseits mit Leuten viel gesprochen, wobei das natürlich auch schwierig ist. Manchmal stößt man da auf so eine Gummiwand, wo man merkt, die Leute wollen jetzt gar nicht so darüber erzählen. Ich habe mit Leuten geredet und ich habe auch recherchiert. Also es gibt ja inzwischen doch viele Bücher und Berichte, die man schriftlich sich damit befassen kann.
Haus für eine Person heißt das Buch und ich traue mich jetzt immer nicht, so, kann man bestimmte Sachen verraten? Kann man bei Büchern spoilern? Also wenn ich jetzt jetzt verrate, der hat am Schluss, ist das wäre dann doof, oder?
Ja, also das Ende darfst du auf keinen Fall verraten.
Okay, aber darf ich verraten, dass die Rosa Lux, also die Protagonistin, die ja so ihre Gedanken schweifen lassen, Beobachtung hat, wo ich habe ja so zum Teil so gelacht, da sagt sie, Geld ist die, also geht es um Geld, natürlich auch um Gesellschaftsmodelle, und Machtmodelle. Geld ist nur die Grippe der Humangeschichte. Also Geld ist nur so eine Phase.
Ich glaube, ich habe Spaß daran, Dinge, die wir als vollkommen selbstverständlich erachten, zu hinterfragen. Und unsere Gesellschaft ist so in unglaublichem Maße auf Geld aufgebaut, jetzt auch schon seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, dass es natürlich eine ganz tolle Fragestellung ist, einfach mal zu überlegen, wie wäre das denn, wenn es gar kein Geld gäbe.
Dass wir alles ins Verhältnis setzen und wir allem einen Wert zuweisen, wird ja jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dass wir alles bewerten.
Ja, das sowieso. Also das ist ja ein weiterer Aspekt. des Geldes, dass eben sogar zwischenmenschliche Beziehungen, dass alles irgendwie so eine Bewertung bekommt. Man stellt ganz viele Fotos ins Netz von sich, von der glücklichen Familie, weil man sozusagen zeigen will, wie toll das alles ist. Das steckt sehr tief in uns drin. Und ich habe bei Peter Kurzeck mal den Satz gelesen. Es war nur so ein ganz kleiner Satz irgendwo am Rande. Ach, wir haben es noch nicht mal mehr geschafft, das Geld abzuschaffen. Das sagt er über seine Generation, die 68.
Nicht mal mehr geschafft. Ja.
Nicht mal mehr geschafft. Das fand ich so
schön.
Wo
das einfach wäre. Ja. Bisschen Geld, also meine Güte, ist ja nur.
Ja, aber das ist so, wie jemand dann so ganz lapidar mit einem kleinen Satz, mit einer Randbemerkung klar macht, was eigentlich möglich sein könnte. Mhm. Ist vielleicht nicht so einfach möglich, aber ich glaube, man muss sich immer diesen Raum erschaffen, denn sonst bleibt sowieso alles beim Alten und zurrt sich nur immer fester.
Bist du eine Zweiflerin? Bist du eine Zweiflerin, die bis zum Rande der Selbstzweifel geht? Oder
ich glaube,
ist das für dich nur so ein Konstrukt? Ich zweifle mal, aber ansonsten bin ich eine ganz feste, starke, in mir ruhende Person.
Ich glaube, die Figur der Zweiflerin habe ich ganz stark in meinem ersten Buch beschrieben. Also diese Figur, die habe ich tatsächlich bis an den Rand des Zweifels und der Verzweiflung gehen lassen. Ich habe dort eine Krise beschrieben, die auch damit einhergeht, dass diese Figur sich immer mehr in soziale Isolation begibt, wirklich in sehr extremer Weise und vollkommen vereinsamt und am Schluss ganz alleine dasteht. Das ist mit Sicherheit auch für mich natürlich ein Gedankenexperiment. Also ich habe mit dieser Figur experimentiert. Das ist nicht autobiografisch. Ich glaube, die meisten Figuren, die man beschreibt oder die ich beschreibe, sind schon irgendwie Abspaltung meiner selbst. Also meistens Reduktion meiner selbst. Das ist übrigens auch was aus dem Schauspiel kommt. Peter Brook hat das so schön beschrieben. Der Schauspieler sollte eigentlich nicht etwas sich aufstülpen, was er gar nicht hat, sondern nur reduzieren. Wenn ich den Bösewicht spielen muss, dann lasse ich mal meine Moral- und Wertvorstellung einfach weg und guck, was dann übrig bleibt.
Ach so, ich habe das alles in mir, aber Zivilisation heißt, dass diese puren Persönlichkeiten oder die puren Tiere oder was auch immer nicht voll zutage treten. Und wenn ich aber einiges wegnehme, dann habe ich dann eine extreme Figur, die ich dann letztlich bin. Das ist dann Glaubwürdigkeit dann.
Genau, die trotzdem authentisch aus mir selber kommt. Und das ist jetzt nicht nur bei Bösewichten so, sondern ich glaube, das ist eine Technik, die ich beim Schreiben sehr stark anwende. Also auch diese Rosa Lux ist sozusagen durchaus eine Abspaltung meiner selbst.
Das heißt, du hast auch eine kitschige Seite, eine schöne.
Ohne ganz viele Dinge, die ich habe, die etwas ausgleichen. Das
heißt, Barbara Kennewick hat auch eine kitschige Seite, so die Naturliebhaberin, so eine ganz, alles so eine ganz Liebe.
Absolut. Ich war als Kind die Liebe und Harmonie selbst und habe Glockenblümchen angesehen und Käferchen gerettet. Das ist absolut ein Teil meiner selbst, ja.
Naja, aber und die Böse gibt es natürlich auch. Es ist viel leichter anzunehmen, man sei gut. Es ist viel leichter anzunehmen, die anderen seien schlecht. Das heißt, die eigene Bewertung und der Drang nach moralischer Überlegenheit oder die Sehnsucht, auf der richtigen Seite zu stehen, man will doch gut sein. Und auch alles richtig machen und man will es ja auch wissen und sich nicht eben täuschen. Ist das so eine Sehnsucht, die uns in die Ecke der moralischen Überlegenheit bringt? Man glaubt selber, man ist gut irgendwie, moralisch integer?
Ich würde das ehrlich gesagt nicht als Sehnsucht beschreiben, sondern als Krankheit. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das Recht haben, wirklich zur Krankheit geworden ist. Wir sind, finde ich, also ich habe nicht viele Menschen getroffen bisher in meinem Leben, die wirklich, wirklich in der Lage sind, eine Differenz wertfrei anzuerkennen. Fast alle Menschen, wenn man länger mit ihnen spricht, und ich schließe mich da selbst ja gar nicht aus, ich bin ja auch Teil davon, wenn man länger mit ihnen spricht, dann kommt doch irgendwie, naja, klar bin ich tolerant, klar akzeptiere ich dies und das und jenes, aber im Grunde habe ich ja doch recht.
Die Differenz zwischen Menschen oder zwischen Wahrnehmungen oder Wertvorstellungen, welche Differenz meinst du?
Die Differenz zwischen, sagen wir ruhig mal, Wertvorstellungen. Also dem Fundament dessen, was man als gut und richtig erachtet. Und es gibt ja inzwischen sehr stark, ich möchte nur so ganz am Rande an Paul Watzlawick erinnern, diesen Punkt, wenn man wirklich neue Ufer suchen will, dann muss man aus der eigenen Box, die man sich so gebaut hat, ausbrechen. Und oft sind die Lösungen von Problemen eben außerhalb der eigenen Denkstrukturen vorhanden, beziehungsweise dann lösen sich die Probleme auf, weil man plötzlich einen anderen Blick hat. Und was mich sehr stark interessiert, schon im ersten Roman und jetzt auch im zweiten, ist die Begrenzung des eigenen Blickwinkels. Das ist etwas, was ich gerade ganz intensiv erforsche.
Moment, immer zu erklären, zweiter Roman. Der erste ist aber schon, den ich jetzt hier, wo du zitiert hast, also genau. Haus für eine Person. Und der zweite ist, also dem du jetzt noch schreibst.
An dem ich jetzt noch schreibe. Mhm. An dem ich jetzt noch schreibe. Und für mich ist es sowohl manchmal schockierend als auch extrem amüsant. Also ich lache manchmal sehr laut, wenn ich an Punkte gerate, wo ich merke, dass ich selber da total begrenzt bin und so in meinem kleinen Häuschen stecke, aus dem ich nicht rauskomme. Das ist auch sehr amüsant. Und wenn man dann sieht, dass alle anderen auch in ihren kleinen Häuschen stecken, ich weiß nicht, ob es die Welt besser macht, aber es ist wenigstens sehr lustig. Und vielleicht führt einen der Humor dann ja auch auf neue Wege.
Also über sich selbst zu lachen ist mal die Grundlage überhaupt von Abstraktion, von Veränderung, von, dass man sich selber sehen kann, über sich zu lachen, sich nicht allzu ernst zu nehmen, sich zu lieben.
Ja, ich glaube, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, früher konnte ich das nicht so. Und ich glaube auch, dass junge Menschen das Recht haben, sich selbst sehr ernst zu nehmen. Und zum Beispiel so eine richtig starke Wut auf Dinge ist mit dieser Souveränität, die du gerade beschrieben hast, schwer vereinbar. Und ich glaube, das ist alles auch eine Frage von Phasen. Ich glaube zum Beispiel, dass junge Menschen wirklich wütend sein dürfen. Wir erleben das auch jetzt wieder. Und ich finde, das ist eine gute und gesunde Wut, die gesellschaftlich auch eine Kraft bringen kann, eine Bewegung in Dinge bringen kann, die ich absolut positiv finde. Bei älteren Menschen empfinde ich es als sehr angenehm, wenn sie diese Souveränität haben und wirklich lachen können. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man so ein bisschen lahm wird und nur noch so in die Erkundung der eigenen Grenzen geht. Ja, deswegen müssen vielleicht Generationen auch zusammenarbeiten und in gutem Kontakt miteinander bleiben, weil jede Generation was hat, was ganz wichtig ist.
Ich erlebe aber auf der einen Seite, dass die Jungen, von denen du sprichst, zum Teil früh vergreisen, weil die ja schon so differenziertes Weltbild haben, das Für und Wider und alles abwägen und eben nicht diese pure Wut oder diese pure Leidenschaft, die undifferenziert und manchmal auch naiv ist, weil die wissen ja so viel und es wird auch von ihnen so viel erwartet. Die habe ich manchmal das Gefühl, dass 28-Jährige früh vergreist sind und denke ich, ihr seid aber schon so, oh Mann, seid ihr weit, wo ich aber dann, aber es befremdet mich auch ein bisschen. Kannst du verstehen, was ich beschreibe?
Ich glaube, das hat auch einen lähmenden Effekt, zu viel zu wissen. Also mir persönlich geht das sogar schon so. Es brennt eigentlich gesellschaftlich insgesamt auf der Welt an so vielen Ecken und Enden, dass man ja schon gar nicht mehr weiß, wo man ansetzen soll. Ist jetzt das Umweltproblem das Wichtigste oder die globalen Kriege, die Ausbeutung ärmerer Staaten? Also es gibt so viele Themen, die alle ganz, ganz wichtig sind. Wo soll man anfangen? Die Gefahr ist, man macht dann gar nichts mehr. Und das sehe ich teilweise sogar ein bisschen an meinen eigenen Kindern, auch dieses Phänomen, was du eben beschrieben hast, dass sie statt sich mit einer gesunden, vielleicht auch etwas blinden Wut auf einen Themenkomplex zu stürzen, ja schon so viel wissen und auch schon wissen, dass ganz viele Dinge nicht funktionieren, weil sie wurden vielleicht auch schon versucht und man kommt da nicht durch und es ist ganz viel Filz und was weiß ich, Korruption oder politische Strukturen, die Veränderung verhindern. Das kann sehr lähmend sein, ja.
Du bist die Erste, die ich erlebe, die von der positiv von der blinden Wut oder Wut als was posit, als eine positive Energie darstellt. Das wird ja immer so als rasende Wut und wie undifferenziert und das ist ja verrückt, das ist ja schon fast so, ne? Also die ganzen Hexen und die ganzen, die sind ja alle so.
Ja, zu Hexen habe ich natürlich eine intensive Beziehung. Nein, ich glaube, dass Wut ja auch eine Energie ist. Ich sehe das alles ein bisschen neutraler. Natürlich kann Wut unglaublich zerstörerisch sein und ganz viel Schaden anrichten. Ich glaube aber, dass so gesprochen, ich war viel in Asien unterwegs, habe dort viele Bilder gesehen. Die buddhistischen Götter beispielsweise haben alle eine friedliche und eine wütende Seite. Also selbst die Götter werden als grauenhafte Zerstörer dargestellt. Auch im Hinduismus hat man immer die Zerstörerfigur und die schaffende Figur. Und ich glaube, dass diese Einseitigkeit, dass man sagt, ach, wir müssen jetzt alle so brave Lämmchen sein und einfach nur funktionieren, das kann ja überhaupt nicht die Lösung sein. Um Erneuerung zu schaffen, muss immer etwas zerstört werden. Und die Zerstörung kann gar nicht passieren ohne eine gewisse Energie. Und diese Energie ist eben oft auch von Wut getragen.
Klingt schlüssig. Rosa Lux hat ja noch gesagt in deinem Roman, die Figur, kaputt gibt es nicht. Also das heißt, es ist immer ein Transformationsprozess. Kaputt gibt es nicht. Ich kann nichts kaputt machen. Es ist zwar zerstört, aber es entsteht was Neues draus. Oder, ja, ist das das Bild?
Es ist auch wiederum ein Modell, mit dem ich mich intensiv befasse. Und zwar, ich bin überhaupt kein Naturwissenschaftler, war in der Schule immer ganz schlecht in Physik und Chemie und so. Ich habe das alles nicht kapiert oder es hat mich einfach nicht interessiert. Aber jetzt interessiert mich sehr, auf einer philosophischen Ebene durchaus, dass ja chemisch gesehen, also wenn man mal wirklich von der physischen Welt ausgeht, chemisch gesehen gibt es kaputt in dem Sinne tatsächlich nicht, weil es löst sich eigentlich alles immer nur in irgendwelche Moleküle, Atome, was weiß ich, auf, um sich dann wieder neu zusammenzusetzen. Und für mich ist das ein interessantes Modell als Blick auf die Welt.
Und in der Jugend auch der Drang, was kaputt zu machen, was randalieren, warum ist so viel Vandalismus und Randalieren oder was Schönes, ich muss jetzt mal was Schönes kaputt machen. Das ist ja so, das steckt ja, scheint mir auch drin zu stecken, oder? Diese Sehnsucht nach Zerstörung.
Ja,
ich werde jetzt gleich so richtig aggressiv, wenn wir weiterreden.
Komm, wir hauen das Studio kaputt.
Ja,
ich glaube, dass diese Wut, wie gesagt, ich sehe die nicht als rein negativ, sondern ich glaube, dass es die durchaus zum Teil legitime Wurzeln hat. Und immer nur so ein bisschen die Frage ist, was macht man eigentlich mit der Energie? Aber ohne diese Wut wäre keine Revolution passiert, kein schlimmer Tyrann gestürzt worden und so weiter. Also ich glaube, das erfüllt auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion, die Wut.
Also die Judith, ja, den Holofernes den Kopf abgehauen hat, die wäre ja auch nicht, den brauchte ich schon ein bisschen Wut. Nochmal, ich würde gerne abschließend nochmal zurückkommen zu dieser Krankheit, die Differenz nicht auszuhalten, das nicht also die ist schlecht auszuhalten, dass man nicht recht hat oder auf der richtigen oder die richtige Sicht hat, den Selbstzweifel. Was sind für die Strategien oder wie können wir das lernen? Wie können wir in die Extreme gehen oder ausprobieren, damit man ein Gespür dafür hat, aha, das muss ich aushalten, dass ich bin richtig, so wie ich bin, aber ich bin nicht das Nonplusultra.
Es ist schwierig. Also mir persönlich hat immer der Kontakt mit Menschen geholfen, die anders ticken als ich. Entweder einfach, weil sie ganz andere Personen sind oder eben, weil sie auch noch aus einem anderen Kulturkreis sind. Und ich glaube zum Beispiel, wenn man mit Menschen zu tun hat, die eine vollkommen andere Prägung haben, egal jetzt, ob es eine andere Generation ist oder eine andere Kultur, andere Religion, kann man immer wieder üben, seine eigenen Vorstellungen mal wirklich beiseite zu lassen. Also sich nicht sofort zu flüchten, dieses, ja, ich bin tolerant, aber im Grunde genommen ist es ja doch blöde, sondern mal wirklich alles wegzulassen und zu gucken, okay, wie ist es denn wirklich da? Wie ist es denn?
Aber da muss ich doch meine Distinktionsblase verlassen. Ich habe doch, also ich fühle mich doch wohl mit den Leuten, die mich so akzeptieren, wie ich bin, wo ich den Gedanken teile. Das ist doch so die Sehnsucht nach Gruppe, nach Identität, nach auch nach Abgrenzung sein. Diesen doof, die will ich eigentlich nicht. Mit dem will ich nicht zusammen sein. Ist ja auch eine wichtige Kulturtechnik. Und das soll ich jetzt alles aufweichen und zerstören. Das ist auch, also da werde ich doch durchlässig. Und das ist auch eine Gefahr, oder?
Dann besteht, glaube ich, die Frage einfach, wie viel Rückgrat oder wie viel eigene Person bleibt, wenn man so durchlässig wird. Für mich ist es sicherlich ganz bestimmt nicht das Ziel, mich jemals irgendeiner Gruppe oder Strömung oder so in dem Sinne vollkommen anzuschließen, dass ich da irgendwie mein eigenes Recht haben ständig reflektiert bekomme. Das finde ich ganz schrecklich. Also ich persönlich brauche immer wieder, glaube ich, die Reibung und benutze das einfach auch, um zu wachsen und meinen Horizont aufzumachen.
Also Gruppenidentität, das ist für dich leicht fremd.
Ja, das ist aber ganz tief in meiner Persönlichkeit einfach. Also ich glaube, ich habe jetzt nichts gegen Gruppen. Das ist auch, wie du sagst, eine wichtige Kulturtechnik in Maßen. Man muss das natürlich...
Wobei eine Familie auch eine Gruppe ist, oder? Du hast ja eine Familie und auch Freunde. Das sind ja auch eigentlich, oder? Sind das Gruppen?
Das ist eben die Frage. Ich würde sagen, es sind sehr, sehr locker zusammengestrickte Gruppen, wo doch jeder stark seine eigene Individualität hat.
Das sage ich deinen Söhnen, wenn ich sie treffe. Locker zusammengedingste.
Meine Söhne sind sehr unterschiedlich. Ja. Und ich glaube, die würden das als erstes unterschreiben. Die würden das unterschreiben, weil da hat jeder seine ganz eigene Persönlichkeit, seine ganz eigene Welt. Die machen auch ganz unterschiedliche Sachen, teilen manche Werte, aber haben auch viele Differenzen und da braucht jeder ganz viel Raum.
Ich bedanke mich bei Barbara Kennewick. Die Angst hatte, das war jetzt eine Stunde. Was sollen wir überhaupt die Stunde jetzt reden? Wir haben jetzt gerade mal uns warm gequatscht, so jetzt rein auf der auditiven Strecke. Ich empfehle das Buch, das aktuelle Buch von Barbara Kennewick, Haus für eine Person. Die Dinge, die sie sonst noch so tut, kann man finden unter barbara-kennewick.de. Und ich hoffe, Barbara, dass du wiederkommst und uns bald mal wieder beehrst hier bei Radio Frei.
Sehr gern. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.